I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Almaty, Men at Arms, der erste Kreuzzug. Hufe klackerten über den Boden, Rösser schnaubten und warfen ihre Köpfe beim monotonen Gang hin und her. Das Geräusch vermischte sich mit dem unaufhörlichen Rascheln von Ringpanzern, dem Ächzen angestrengter Männer und gelegentlichen Befehlen. Durchschnitten wurde dies von den schier unaufhörlichen Gesängen. Loblieder auf Christus, Marschgesang. Zehntausende Kreuzfahrer sangen aus voller Kehle, während sie ins Heilige Land zogen. Sie boten einen spektakulären Anblick für Schaulustige, die sich allerorts scharten, um sie zu bestaunen, wie sie ihren Weg nach Jerusalem gingen. Ihre Reihen waren bunt gemischt. Vom Abenteurer bis zum Bauerssohn, vom Knecht bis zum Adelsspross war alles vertreten. Alte Männer, blutjunge Burschen, Reiche, Arme, eine dermaßen vielschichtige Konstellation hätte sich im zivilen Leben wohl nirgends ergeben. Sie alle einte eigentlich nichts, bis auf ein Ziel. Die heilige Stadt Jerusalem im Namen Gottes von den Muslimen zurückzuerobern. Wer waren diese Männer genau? Was trieb sie an? Wie kämpften sie? Darum geht es heute. Kapitel 1. Der Ritter stieg empor. Das Rückgrat aller Kreuzzüge bildete der Ritter, der schwer bewaffnete, gut gerüstete und trainierte Berufskrieger hoch zu Pferd. Der Ritter steht stellvertretend für das Mittelalter an sich. Ironischerweise kam die Blütezeit des Ritters, wie wir ihn uns heute vorstellen, erst relativ spät und dauerte auch nur relativ kurz. Das Rittertum blühte im 12. und 13. Jahrhundert, eine Zeit, die gerade mal etwa 200 Jahre von 1000 Jahren Mittelalter andauerte. Wie entstand seine Berufung eigentlich? Nun, in den Zeiten der Völkerwanderung kann man kaum bis gar nicht von einem Berufskrieger sprechen. Damals waren es ganz einfach bewaffnete Bauern. Mit dem großen demografischen Umschwung, den die Migrationswelle der Spätantike auslöste, wurde den Menschen, vor allem den vielen germanischen Stämmen, eines klar. Meine Siedlungsgebiete muss ich mir notfalls immer mit Gewalt holen und behaupten, sonst werden weder ich noch meine Familie durch den Winter kommen. Also bildete sich langsam aber sicher eine Schicht von Profis, die im Stamm keine andere Aufgabe erfüllten, als den möglichst besten Krieger zu stellen. Im Frühmittelalter bildeten den größten Teil der Gesellschaft unfreie Menschen. Denen war es streng verboten, Waffen zu tragen, denn Waffen heißen Selbstbestimmung. Waffen heißen die Möglichkeit, Widerstand zu leisten. So lag es am Adel und an den freien Niedriggeborenen, den Waffengang anzutreten. Das war auch ein enorm wichtiger Bestandteil im Selbstverständnis des Adels und einfach gesagt ihre blanke Existenzberechtigung. Sie genossen Privilegien, weil sie der unersetzbare Schild der Gesellschaft waren. Durch Land, sicheres Einkommen und damit die Möglichkeit einer Professionalisierung des Kriegerhandwerks funktionierte das einwandfrei. In Fachkreisen nennt man das Ganze einfach Kriegsadel. Es ist so, für einen jungen adligen Mann gab es im Mittelalter genau zwei Karrieremöglichkeiten. Entweder man wurde auf eine Laufbahn als Kleriker in der Kirche vorbereitet oder auf eine Laufbahn als Krieger. Schwert oder Bibel. Das war die Wahl. Frauen hingegen wurden auf eine möglichst gute Partie zur Heirat vorbereitet. Das hatte bei den Habsburgern zum Beispiel gut funktioniert, die sich einen großen Teil ihres riesigen Reiches nicht erkämpft, sondern erheiratet hatten. Aber das nur nebenbei erwähnt. Gewalt war allgegenwärtig und ein probates Mittel zur Konfliktlösung. Nicht kämpfen zu können, hieß schutzlos zu sein. Man darf nicht vergessen, so etwas wie eine Polizei gibt es nicht. Sicherheit war Eigenverantwortung. Man musste immer damit rechnen, vom Nachbarn für Vieh, Land oder Ruhm überfallen zu werden. Und das geschah nicht gerade selten. Solches Verhalten konnte man nur in Form einer althergebrachten Praxis halbwegs regeln. Mit einer Fehde. Wurde von einer Person oder Familie eine andere Person oder Familie Unrecht getan, hatte der Verband das zu sühnen, notfalls durch brutale Racheakte. Es waren mehr oder weniger erlaubte bzw. vom König geduldete Vorgehensweisen, damit seine Untertanen sich halbwegs zu benehmen wussten. Denn der Herrscher selbst hätte nicht die Mittel gehabt, all diese Streitigkeiten persönlich zu klären. Solche Fehden konnten sich Monate, Jahre oder manchmal auch Generationen lang hinziehen. Innerhalb einer erklärten und anerkannten Fehde war dann auch alles erlaubt. Mord, Raub, Geiselnahme, Brandstiftung. Der Grund für die Fehde musste nur nachvollziehbar sein. Wenn zwei Adlige sich stritten, bekamen das in der Regel die Bauern ab. Das muss man sich immer vor Augen halten. Für die Menschen von damals war der Krieg ein normaler Bestandteil des Lebens und es glaubte wohl niemand ernsthaft daran, dass Kriege aus dem Alltag verschwinden würden. Also bildeten die Bauern, die den Ritter versorgten, der sie wiederum beschützte, eine einfache Symbiose. Ein Heer im europäischen Frühmittelalter bestand also grob gesagt aus zwei Teilen. Einem zahlenmäßig starken Mob aus Bauern, der allerdings einen bescheidenen Kampfwert aufwies, denn es mangelte an allem. Ausrüstung, Waffen, Training, Drill, schlicht Know-how. Und zum anderen aus einem kleinen, aber wahnsinnig kampfkräftigen Trupp von Profisoldaten, die genau das Gegenteil darstellten. Wenige, aber stark im Kampf. Mit der Zeit drifteten die Bauernkrieger und die Profisoldaten immer weit auseinander, was ihren Kampfwert betraf. Mit dem 8. Jahrhundert nahm die Bedeutung des Reiterkriegers stark zu. Ritter kommt von Reiter. Es steckt also schon im Namen des Kriegers, dass er immer zu Pferd kämpfte. Wortwörtlich, auf seinem hohen Ross sitzend, bot er nicht nur einen imposanten Anblick, sondern gab auch einen formidablen Kämpfer ab. Mit der Zeit nutzten immer mehr Freie daraufhin einen simplen Trick. Wie vorhin angeschnitten, durfte und musste jeder freie Mann kämpfen. Unfreie durften das nicht. Um dem Kriegsdienst zu entgehen, begaben sich also sukzessive freie Menschen freiwillig in die Abhängigkeit eines Adligen. Sie gelobten, ihm zu Diensten zu sein und diesen mit Abgaben zu versorgen. Er hingegen verpflichtete sich, sie zu beschützen, und sie mussten nicht selbst in den Kampf ziehen. Kapitel 2. Lass mal den Profi ran. Der Grundpfeiler des Ritters war das Prinzip der Vasalität und der Frondienste. Der immer weiter aufstrebende Berufsstand der Ritter wurde gemeinhin einfach nur Milites genannt. Soldaten. Unsere Wörter Militär oder Miliz kommen davon. Das Machtgefüge verschob sich so stark, dass beinahe nur noch berittene Profikrieger aufgeboten wurden, um Schlachten zu entscheiden, als sich das 10. Jahrhundert dem Ende neigte. Sie waren es, die ganze Reiche zu Aufstieg oder zu Fall verhelfen konnten. Hier im Zeitraum vom 10. bis 12. Jahrhundert transformierte sich der Soldat abseits des Schlachtfelds, und zwar vom Krieger zum Ritter. Vorher spricht man lange Zeit nicht von berittenen Kriegern oder einfach von Reitern, nicht aber von Rittern. Einerseits deshalb, weil sich die Kampfesweise unterschied. Lange Zeit schwang der Ritter seine Lanze über dem Kopf, anstatt sie unter dem Arm einzulegen. Es gibt aber noch einen zweiten gravierenden Unterschied, den Wertekanon. Ein Ritter zu sein bedeutet auch fernab des Krieges eine hohe Stufe der Hingabe und beinhaltete einen strengen moralischen Kodex. Die Ritter verpflichteten sich zu einem lebenslangen Streben nach Ansehen und Ruhm, Tüchtigkeit, Fleiß, Mut im Angesicht des Feindes, Treue dem Herrn gegenüber und Schutz der Schwachen. Ritter sollten eine moralische Instanz und ein unantastbares Vorbild ihrer Gesellschaft sein. Der ideale Ritter ist Beschützer. Er nutzt die Macht zur Gewalt, die ihm zur Verfügung steht, stets für das Gute und die Mehrung seiner Ehre. So zumindest die Theorie. Daneben soll er fromm und gottgefällig agieren, denn das Christentum ist mit dem Werdegang des Ritters eng verschlungen. Sie sind in ihrem Selbstverständnis die Soldaten Gottes, denn mit Gottes Segen und in seinem Angesicht werden sie erst zu Rittern geschlagen. Ein Ritter wurde traditionell feierlich geweiht. Es existierte in den meisten Gebieten Europas, vor allem aber in Frankreich, die rituelle Schwertleiter. Der angehende Ritter bekam von einem König oder einer anderen ranghohen Person feierlich eine Waffe, sein Schwert übergeben. Durch diese Geste gingen alle Rechte und Pflichten eines Ritters auf ihn über und er wurde formell in deren Stand übernommen. Viel bekannter noch ist der sogenannte Ritterschlag, um 1200 in England aufgekommen. Dieser wurde mit der rechten Hand auf den Nacken des zu Ritternden ausgeführt. Sobald er berührt worden war, war es ihm als heilige Pflicht auferlegt, die homines minus potentes, die Menschen ohne Macht zu schützen. Seien sie Kleriker, Waisen oder Witwen, das war allerdings leichter gesagt als getan. Einerseits herrschte ein reges Aufkommen von brachialer Gewalt. Plump gesagt, konnte man ja nicht alle Leute retten. Andererseits hieß es, diene dem König, diene dem Lehnsherrn, schütze deine Sippe. Was ist, wenn dein Lehnsherr deine Sippe auslöschen will oder wenn der König die Schutzlosen malträtiert? Irgendjemand würde immer in die Quere kommen, ob man es nun wollte oder nicht. Der Kreuzzug spielte hierbei eine entscheidende Rolle zur Friedensschaffung in Europa. Er zog die gesamte Aggression auf einen gemeinsamen Feind. Einer der Grundgedanken der Initiatoren des Marsches auf das Heilige Land war es, die innereuropäischen Streitigkeiten des Adels durch ein viel größeres Ziel in den Schatten zu stellen. Somit nahm man den Fehden der Christen untereinander den Wind aus den Segeln und schickte einen großen Teil der waffenfähigen Männer fort, sodass das Potenzial zu Gewalt massiv eingeschränkt wurde. Das war ein kluger Schachzug. Kapitel 3: Die Krieger Gottes. Die Rolle der Religion im Krieg vergrößerte sich zusehends und das traf besonders den Adel. Bislang hatte Europa keine Glaubenskriege erlebt. Warum eigentlich? Lange Zeit herrschten polytheistische Religionen vor, viel Gottglaube. Die Menschen glaubten nicht, dass ein einzelner Gott alle Bereiche des Lebens und darüber hinaus abdecken konnte, also bedienten sie sich eines ganzen Götterkanons wie die Griechen oder die Römer bei den Olympiern. Solche Religionen eigneten sich nicht für Glaubenskriege, da die Autorität einzelner Götter nicht ausreichte, um einen solchen zu rechtfertigen. Außerdem sind polytheistische Religionen meist auch einfach weniger empfindlich, was andere Religionen angeht. Dazu gibt es ein einfaches Beispiel, welches wir alle kennen. Jesus und die Römer. Den Römern war es vollkommen egal, ob Jesus zu Jahwe predigte. Sie hatten schon Dutzende Götter, zu denen sie beteten und die sie anerkannten, einer mehr oder weniger, würde keinen großen Schaden anrichteten. Das Problem war, dass Jesus und seine Jünger behaupteten, es gäbe nur einen Gott. Sie erkannten die römischen Götter nicht als solche an. Darin lag die Schwierigkeit. Bei monotheistischen Religionen ist eine Instrumentalisierung des Gottes viel einfacher, weil alles viel zentralisierter und auf eine Gottheit hinausläuft. Einige von euch werden vielleicht denken, und was ist mit den Sachsen? Richtig, Karl der Große ließ gegen Ende des 8. Jahrhunderts eine riesige Menge an Sachsen umbringen, deportieren oder zwangschristianisieren. Taufbecken oder Schafott hieß die Devise. Dabei handelt es sich aber um eine Schwertmission, keinen Glaubenskrieg. Die Christen wollten die Sachsen bekehren, aber nicht umgekehrt. Für die Christen hieß der Kreuzzug eine völlig neue Dimension des Krieges. Es ging nicht um Land, nicht um Macht, nicht um Gold, Geschmeide oder reiche Beute. Es ging um Gott und Glorie. So hieß es zumindest. Im Rittertum vermischten sich also das brutale Handwerk des Krieges, die maßvolle Natur der edlen und rechtschaffenen Ritterideale eines bibeltreuen Christen. Eine interessante Mischung, wenn man bedenkt, dass Gewalt das Tagesgeschäft eines Ritters darstellt und ein Christ Gewalt ja nur im Notfall anwenden sollte. Denn die Ritter sahen sich auch als eine Art intellektuelle Elite. Hier kommt eine heikle Frage ins Spiel, die ihr euch sicher schon gestellt habt. Wie hält es sich mit dem Töten? Wie lassen sich das Erschlagen von Menschen und die Liebe Christi unter einen Hut bringen? Der Klerus arrangierte sich mit dem tödlichen Handwerk und es wertete es gesellschaftlich auf. Das Umbringen eines anderen Menschen war im Laufe der Zeit nicht nur toleriert, sondern für gut befunden worden, wenn es unter den richtigen Umständen passierte. Lange Zeit wurde es als Sünde gewertet, wenn man einen Menschen umbrachte, auch wenn es in einem Kriegsakt eines sogenannten Bellum Justum, eines gerechten Krieges geschah. Und das war jetzt anders. Einen Ungläubigen zu töten war kein Mord, ließ die Kirche verlauten. Milites Christi wurden sie nun genannt, Krieger von Christus. Das war die einende Klammer, das eine gemeinsame Ziel, das sie alle band. Kämpfen, töten und sterben für Gott. Ironischerweise war Milites Christi ursprünglich eine Bezeichnung für friedfertige Mönche in ihren Klöstern. Und jetzt stand es für das genaue Gegenteil. Dennoch gab es zwischen den weltlichen und geistlichen Dienern Gottes unzählige Überschneidungen. Auch die Ritter waren angehalten, Almosen an die Bedürftigen zu geben, zu fasten oder an Prozessionen teilzunehmen. Selbstverständlich war auch Kirchengang häufig.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Dieses Gebet und regelmäßige Beichte ihre Pflicht. Ihr seht also, Kapitel 4, der Glaube ist die beste Rüstung. Doch das werden sich nicht allzu wenige Männer auf diesem Zug eingeredet haben. Ebenso vielfältig wie die Herkunft waren auch die finanziellen Gegebenheiten der Teilnehmer auf dem Kreuzzug. Vom hohen Herzog, dem reichen Grafen und dem gut versorgten Ritter bis zum einfachen Handwerker war alles dabei. Viele Leute hatten alles liegen und stehen lassen, um die Reise ins Heilige Land anzutreten. Manche hatten sogar ihr Hab und Gut verpfändet, um sich das Nötigste für die Reise finanzieren zu können. Und das konnte man niemanden verübeln. Einerseits wank jedem, der an diesem Kreuzzug teilnahm und auf diesem umkam, das ewige Paradies. Andererseits war der Aufruf von Papst Urban II. Eine flammende Rede. Er brachte die zuhörende Menge förmlich zum Kochen. Seine Rede ist uns sogar wie folgt überliefert. Ihr Volk der Franken, ihr Volk nördlich der Alpen, ihr seid, wie eure vielen Taten erhellen, Gottes geliebtes und auserwähltes Volk, herausgehoben aus allen Völkern durch die Lage des Landes, die Katholizität des Glaubens und die Hochschätzung für die heilige Mutterkirche. An euch richtet sich unsere Rede, an euch ergeht unsere Mahnung. Wir wollen euch wissen lassen, welcher traurige Anlass uns in euer Gebiet geführt, welche Not uns hierher gezogen hat. Sie betrifft euch und alle Gläubigen. Aus dem Land Jerusalem und der Stadt Konstantinopel kam schlimme Nachricht und drang schon oft an unser Ohr. Das Volk im Perserreich, ein fremdes Volk, ein ganz gottfernes Volk, eine Brut von ziellosem Gemüt und ohne Vertrauen auf Gott, hat die Länder der dortigen Christen besetzt, durch Mord, Raub und Brand entvölkert und die Gefangenen teils in sein Land abgeführt, teils elend umgebracht. Es hat die Kirchen Gottes gründlich zerstört und für seinen Kult beschlagnahmt. Sie beflecken die Altäre mit ihren Abscheulichkeiten und stürzen sie um. Sie beschneiden die Christen und gießen das Blut der Beschneidung auf die Altäre oder in die Taufbecken. Denen, die sie schändlich misshandeln und töten wollen, schlitzen sie den Bauch auf, ziehen den Anfang der Gedärme heraus, binden sie an einen Pfahl und treiben sie mit Geißelhieben so lange herum, bis die Eingeweide ganz herausgezogen sind und sie am Boden zusammenbrechen. Sie binden manche an Pfähle und erschießen sie mit Pfeilen. Vielen ging schon gegen Anfang des Zuges die Kohle aus und eben das spiegelte sich auch in der Ausrüstung und Bewaffnung der Männer wider. So manche von ihnen gingen gefühlt mit einem angespitzten Stock auf diese Unternehmung. So etwas wie eine einheitliche Rüstung, eine Bewaffnung oder vernünftige Ausbildung gab es nicht. Es war mehr ein gemeinschaftlicher Zug der verschiedenen Berufsgruppen. Bäcker, Hufschmiede, Fischer, Sattler und Hirten, alles konnte man finden. Das Einzige, was sie optisch einte, war das Kreuz, das sie sich auf ihre Kleider genäht hatten. Die meisten verfügten vermutlich über kaum bis gar keine eiserne Rüstung, um Kopf und Körper zu schützen, sondern einfach nur über gewöhnliche Kleidung. Eine Rüstung war den wohlhabenderen Schichten vorbehalten. Schilde dürften verbreitet gewesen sein, da diese lange Zeit die erste Linie der Selbstverteidigung bildeten. Die mit Abstand verbreiteste Waffe war ein kurzer Speer, aus einfachem Holz mit einer filigranen Eisenspitze versehen. Äxte waren wohl vorhanden, aber schon seltener. Gleich sah es mit der berühmtesten Waffe aus, dem Schwert. Ein Schwert war ein Statussymbol. Mindestens genauso viel ein Repräsentationsobjekt wie eine aktive Waffe im Kampf. Diese konnte man sich mit den allerwenigsten Ausnahmen nur leisten und galt als kostbarer Besitz. Ebenso wie das Pferd, das nur einer hauchdünnen Oberschicht von Adligen den Weg erleichterte und in der Schlacht treue Dienste leistete. Kapitel 5. Die Passion der Christen. Für die allermeisten war der Weg zu Fuß in Hitze, Kälte, über kargen Fels und nackten Stein äußerst beschwerlich und entbehrungsreich. Trockenheit, Frost und fremde Umgebung vermischten sich mit der Ungewissheit, was vor einem lag. Der Gewissheit, nicht zurückzukönnen, in der ständigen Gefahr, von einem Muslimen überraschend angegriffen zu werden. Dennoch marschierten die Leute weiter. Die Stimme des Papstes selbst schien in ihren Ohren zu hallen. Wem anders obliegt nun die Aufgabe, diese Schmach zu rächen, dieses Land zu befreien, als euch? Euch verlieh Gott mehr als den übrigen Völkern ausgezeichneten Waffenruhm, hohen Mut, körperliche Gewandtheit und Kraft, den Scheitel eurer Widersacher zu beugen. Bewegen und zu mannhaften Entschluss aufstacheln, mögen euch die Taten eurer Vorväter, die Heldengröße König Karls des Großen, seines Sohnes Ludwig und eurer anderen Könige. Sie haben die Heidenreiche zerstört und dort das Gebiet der Heiligen Kirche weit ausgedehnt. Besonders bewegen mögen euch das heilige Grab unseres Herrn und Erlösers, das von unreinen Völkern besetzt ist, und die heiligen Stätten, die jetzt ohne Ehrfurcht behandelt und mit dem Unrat dieser Leute frech beschmutzt werden. Ihr überaus tapferen Ritter, ihr Sprösslinge unbesiegter Ahnen, entartet nicht, sondern denkt an die Tatkraft eurer Vorfahren. Wenn euch zärtlich Liebe zu Kindern, Verwandten und Gattinnen festhält, dann bedenkt, was der Herr im Evangelium sagt. Wer Vater oder Mutter mehr als mich liebt, ist meiner nicht wert. Jeder, der sein Haus, Vater, Mutter, Gemahlin, Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlässt, wird hundertfältiges erhalten und ewiges Leben haben. Im Kreuzzug fanden viele Menschen die Möglichkeit zur Buße. Sie litten bewusst und absichtlich für alle in ihrem Leben begangenen Sünden und wurden somit nach ihrem Tod nicht mehr im Fegefeuer geschmolzen, bevor sie in den Himmel kämen. Jede Strapaze, die sie hier erduldeten, war eine weniger, die sie im Jenseits ertragen mussten. Oder so dachten sie. Unter ihnen existierte das Ideal der Imitatio Christi, der Nachfolge von Christus. Ein guter Christ sollte demnach versuchen, die Leidensgeschichte des Erlösers nicht nur zu verstehen, sondern selbst erlebt zu haben, um voll in ihm aufzugehen. Die Kreuzfahrer waren demnach stolz auf das ihnen widerfahrene Leid, da sie sich so ihrem Herrn näher fühlten. Das drückten sie umso deutlicher im Kreuz aus, dass sie sich auf die rechte Schulter genäht hatten. Mit diesem Ausweis war ein jeder von ihnen leicht als Teilnehmer des Kreuzzugs identifizierbar. Mit dem Fortdauern des Kreuzzugs konnte man auch beobachten, wie sich die Männer zunehmend radikalisierten. Nicht, dass sie am Anfang der Unternehmung besonders gemäßigt gewesen wären, doch die lange Zeit fern der Heimat, die Quälerei, der Hass auf die Bevölkerung des Ostens und die Grausamkeit des Krieges veränderte die Leute maßgeblich. Der Hass gedieh in ihnen. Jeder Kampf, jedes Scharmützel, jeder Tag, den sie Hunger, Durst und Not leiden mussten, ließ ihre Herzen weiter gefrieren. Jeder Kamerad, den sie nach einer Verwundung ein Bein amputieren und ihn so zum Krüppel machen mussten, all das veränderte sie. Man kann dies leicht an all den Gräueltaten ablesen, die während des Kreuzzugs geschahen. Christen und Muslime schenkten sich gegenseitig nichts. Dazu muss man aber fairerweise erwähnen, dass man hier nicht in Blöcken denken sollte. Die Christen des Westens hatten oft genug die ansässigen Christen im Osten erschlagen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Und die islamische Welt war ebenso gespalten. Ein Musterbeispiel hierfür war die brutale Eroberung Jerusalems, auf die ein schreckliches Massaker folgte. In voller Länge werden wir sie euch in der nächsten Episode vorstellen. Hier nur ein kleiner Vorgeschmack. Schauerlich war es anzusehen, wie überall Erschlagene herumlagen und Teile von menschlichen Gliedern und wie der Boden mit dem vergossenen Blut gänzlich überdeckt war. Und nicht nur die verstümmelten Leichname und die abgeschnittenen Köpfe waren ein furchtbarer Anblick. Die größten Schauder musste es erregen, dass die Sieger selbst von Kopf bis Fuß mit Blut bedeckt waren. Im Umfang des Tempels sollen an die 10.000 Feinde umgekommen sein. Wobei also die, welche da und dort in der Stadt niedergemacht wurden und deren Leichen in den Straßen und auf den Plätzen umherlagen, noch nicht mitgerechnet sind. Denn die Zahl dieser
sollte nicht geringer gewesen sein. Der übrige Teil des Heeres zerstreute sich in der Stadt und zog die, welche sich in engen und verborgenen Gassen, um dem Tode zu entkommen, verborgen hatten, wie das Vieh hervor und stieß sie nieder. Andere taten sich in Scharen zusammen und gingen in die Häuser, wo sie die Familienväter mit Weibern und Kindern und dem ganzen Gesinde herausrissen und entweder mit den Schwertern durchbohrten oder von den Dächern hinabstürzten, so dass sie sich den Hals brachen. Das deckt sich mit einem weiteren Bericht. In die Stadt eingedrungen, verfolgten unsere Pilger die Sarazenen bis zum Tempel des Salomo, wo sie während des ganzen Tages den Unsrigen den wütendsten Kampf lieferten, so dass der ganze Tempel von ihrem Blut überrieselt war. Nachdem die Unsrigen die Heiden endlich zu Boden geschlagen hatten, ergriffen sie im Tempel eine große Zahl Männer und Frauen, töteten sie oder ließen sie leben, wie es ihnen gut dünkte. Bald durcheilten die Kreuzfahrer die ganze Stadt und rafften Gold, Silber, Pferde und Maulesel an sich. Sie plünderten die Häuser, die mit Reichtümern überfüllt waren. Dann, glücklich und vor Freude weinend, gingen die Unsrigen hin, um das Grab unseres Erlösers zu verehren. Und so etwas war mehr die Regel als die Ausnahme. Immer wieder schildern die Quellen eine Vielzahl an barbarischen Vorkommnissen. Vergewaltigungen, Plünderungen, Folter, das Massakrieren von Unschuldigen oder Unbewaffneten und so weiter. Auch Kannibalismus wird ab und zu erwähnt und ist vermutlich nicht von der Hand zu weisen. Kapitel 6: Christentum und Islam. Gerade wenn zwei monotheistische Religionen aufeinanderprallen, waren Konflikte nicht zu vermeiden. Das lag in der Natur solch einer Konstellation. Fanatismus herrschte auf beiden Seiten. Sowohl die Christen als auch die Muslime waren vollkommen überzeugt, auf der richtigen Seite zu stehen und ohne jeden Zweifel die Diener des Teufels vor ihrer Schwertspitze herzutreiben. Dass der andere das Gegenteil dachte, schürte nicht gerade weiteren Frieden. Die Historikerin Esther Holzer brachte das gut auf den Punkt. So unterstellte man der islamischen Religion den Dienst an Götzen und sah sie als gewalttätig, weltlich und anstößig an. Dazu kamen Unwahrheiten über Mohammed und das Stigma der Häresie. Diese Vorstellung wurde vor allem durch Erzählungen und Heldenlieder sowie durch viele Gelehrte aufrechterhalten und verbreitet. Es ist jedoch nicht richtig, den Christen Lateineuropas einen bedingungslosen Hass auf den Islam zuzuschreiben, vor allem nicht in der Zeit vor dem ersten Kreuzzug. Der Islam war nicht etwa zu einer besonders großen Bedrohung geworden, seine Anhänger waren einfach die einzigen großen Feinde, die es zu dieser Zeit gab. Außerdem begegneten die Christen allen nichtchristlichen Religionen mit großer Abneigung. Und das war einer der springenden Punkte. Ob es nun der Islam oder sonst eine expandierende Religion gewesen wäre, unterm Strich zählte für die Christen das Rückerobern Jerusalems von einem Nichtchristen. Vollkommen egal, welcher Religion die Gegner der Europäer sich zurechneten. Die extrem negative Darstellung der Muslime in der christlichen Propaganda ist absolut kein Einzelfall in solchen Kriegen. Vom Altertum bis heute versuchen Kriegsparteien immer, den Feind möglichst zu dämonisieren und die eigene Seite als rechtschaffen, legitim und milde darzustellen. Es sollte immer die Botschaft vorangestellt werden, dass die eigene Seite diesen Krieg nicht wollte, sondern diesen aufgezwungen bekam. Und um eben ein solches Bild zu konstruieren, bediente man sich der hanebüchensten Klischees. Die Muslime wurden als ein Volk von Barbaren dargestellt, als Mörder, als Räuber, als Schänder der Kirchen und als Vergewaltiger, als Menschen ohne Scham und Würde. Aus dem simpelsten Grund, den man sich vorstellen konnte, um es ihren christlichen Gegnern leichter zu machen, sie zu erschlagen. Hier wollte man dem Feind das bloße Menschsein absprechen und diesen zu einem Vorboten des Teufels, sogar zu dessen Dienern degradieren, um hiermit beinahe jede Art von Kriegsverbrechen rechtfertigen zu können. Das funktionierte frei nach dem Motto: Würden Sie es mit uns anders machen? Und das funktionierte auf eine makabere Weise äußerst gut. Den Quellen zufolge warteten die Kreuzfahrer förmlich knöcheltief im Blut, als sie die Städte wie Antiochia oder Jerusalem eingenommen hatten. Und es tat ihnen keineswegs leid. Im Gegenteil, Augenzeugen der Geschehnisse sollen gesagt haben, dieser Anblick sei das wahrhaftigste und wundervollste gewesen, was sie je gesehen hatten, denn sie wussten, dass sie Gottes Werk erfüllt hatten. Hieran seht ihr, wie weit die religiöse Indoktrination gehen konnte. Alle möglichen Verbrechen gegen Männer, Frauen und Kinder konnten gut geheißen werden, wenn man den Zweck nur als gerecht genug darstellte. Und was lernen wir daraus? In jedem Mann schläft eine Bestie. Und sie regt sich, wenn man ihnen ein Schwert in die Hand drückt.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.